HR2 Kultur. Jüdische Welt.
Herzlich willkommen dazu, sagt Lothar Bauer-Ochse. Einmal im Monat, immer am ersten Freitag, stellen wir Ihnen Menschen und Projekte aus den jüdischen Gemeinden und dem jüdischen Kulturleben vor. Heute haben wir diese Themen für Sie. Kinder auf der Flucht, damals und heute. Das Jüdische Museum Augsburg porträtiert Flüchtlingsschicksale von den jüdischen Kindertransporten 1939 und stellt sie neben Porträts von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen, die heute in Augsburg leben. Religiöse Heimatsuche. Die jüdische Gemeinde in Bremen bietet einen bundesweit einzigartigen Kurs an für Menschen, die zum Judentum konvertieren wollen. Und schließlich, der Granatapfel ist ein Symbol für ein gutes neues Jahr. Die Frankfurter Designerin Jael Ungar stellt feine Grußkarten her zu den jüdischen Feiertagen. Im zweiten Teil der Sendung, nach einigen Kurzmeldungen aus der jüdischen Welt, beschäftigt sich Daniel Neumann, der Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen, in einer religiösen Ansprache mit dem bekannten Bibelzitat Auge um Auge und erklärt, warum es bei diesem Satz nicht um Rache oder Vergeltung geht. Aber das, wie gesagt, im zweiten Teil der Sendung. Zunächst schauen wir nach Augsburg, 1939. 80 Jahre ist es jetzt her, dass jüdische Familien ihre Kinder fortschickten auf einen ungewissen Weg in ein fernes Land, in eine fragliche Zukunft. Mehr als 10.000 jüdische Kinder wurden damals in den Kindertransporten aus dem Land gebracht und so vor der systematischen Ermordung durch die Nazis gerettet. Daran erinnert zurzeit das Jüdische Museum in Augsburg. Das Museum hat sich vorgenommen, aus der jüdischen Geschichte immer auch Bezüge herzustellen zu gegenwärtigen gesellschaftlichen Fragen. Und so werden die Porträts jüdischer Kinder auf der Flucht ins Gespräch gebracht mit den Erzählungen von jugendlichen Flüchtlingen, die heute in Augsburg leben.
Zum einen wollten wir an die Kindertransporte von 1939 erinnern, weil es der 80. Jahrestag dieser Kindertransporte ist und es eben auch aus Kriegshaber Kinder gab, die mit den Kindertransporten gerettet wurden. Und dann wollten wir aber auch die Brücke in die Gegenwart schlagen und auf die Situation unbegleiteter minderjähriger Geflüchteter in Augsburg heute aufmerksam machen, um die Aktualität des Themas bewusst zu machen.
Auf Touchscreens sind Ausweise und Schulzeugnisse der Kinder ebenso zu finden wie beispielsweise Aufnahmen aus Fotoalben. Nach gründlichen Recherchen bei Angehörigen und in Archiven sei man auf diese Dokumente gestoßen, erzählt die Kuratorin Monika Müller und spricht über das Schicksal der jüdischen Flüchtlingskinder.
Manche Kinder hatten Glück und sind in Pflegefamilien gekommen, die sich um sie gekümmert haben, die sie wie eigene Kinder behandelt haben. Und andere hatten Pech und sind in Heime gekommen, wo man sich nicht um sie gekümmert hat, wo man sie zum Teil auch vernachlässigt hat. Wir haben in der Ausstellung ja auch ein Beispiel von einem Jungen, der vernachlässigt wurde und dadurch sogar gestorben ist, weil eine Infektionskrankheit zu spät behandelt wurde und er dadurch eine Herzentzündung bekommen hat, die nicht mehr geheilt werden konnte.
Die Rede ist von dem aus Kriegshaber stammenden Siegbert Einstein. Zusammen mit seiner Schwester Lise kam er 1939 nach Großbritannien. Nach dem Tod ihres Bruders musste sich die 16-Jährige ihren Unterhalt zunächst als Hausangestellte verdienen. Anschließend absolvierte sie eine Ausbildung als Krankenschwester. Nach dem Krieg ging sie in die USA, um dort bei emigrierten Verwandten zu leben. Ihre Eltern sah die Jüdin nie wieder. Sie wurden in Auschwitz ermordet. Während bei den 10 für die Präsentation ausgewählten jüdischen Kindern der Holocaust der einzige Grund für ihre Ausreise war, waren bei den 7 befragten unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen unserer Tage die Ursachen vielschichtig. Armut oder erlittene Gewalt wurden als Motive für die Flucht aus Afrika oder Asien genannt, aber auch kriegerische Auseinandersetzungen, sagt Co-Kuratorin Susanna Hassan.
Wir haben jeden hierher eingeladen und haben ihm den Raum erstmals gezeigt, etwas zur Geschichte der Synagoge auch erzählt und auch unser Anliegen geschildert und haben dann mit ihnen in einer lockeren Gesprächssituation einfach über ihre eigene Geschichte gesprochen, also über ihr eigenes Ankommen hier in Augsburg.
Manche der jungen Flüchtlinge, die heute im Großraum Augsburg leben, berichten anonym auf Texttafeln über ihre durch die Flucht entstandenen psychischen Probleme, wie etwa das Ritzen der Haut mit Rasierklingen. Der im Alter von 14 Jahren aus einer iranischen Textilfabrik geflohene Ali Sultani hingegen nennt seinen Namen und spricht offen über die anfangs schwierige Zeit in Deutschland bis zur Anerkennung seines Asylantrags. Sein Überlebensmittel, Fußball und Kickboxen. Im Taekwondo gewann der inzwischen zum Fachlageristen ausgebildete Flüchtling sogar mehrfach die bayerische Meisterschaft. Anhand derartiger Berichte können sich Ausstellungsbesucher jenseits von Klischees ein Bild über die Lage von Kindern auf der Flucht machen und Parallelen ziehen. Geschichte in Geschichten in der Nazi-Ära und heute.
Über die Grenzen. Kinder auf der Flucht 1939 und 2015. Das ist der Titel einer aktuellen Ausstellung im Jüdischen Museum Augsburg. Darin werden Flüchtlingsschicksale von den jüdischen Kindertransporten 1939 ins Gespräch gebracht mit Erzählungen von jugendlichen Flüchtlingen, die heute in Augsburg leben. Die Ausstellung ist noch bis Ende Oktober zu sehen. Unser Reporter Thomas Senne hat sie für uns angeschaut. Wer zum Judentum konvertieren will, hat normalerweise einen recht mühsamen Weg vor sich. Denn in erster Linie wird ein Mensch durch Geburt Jude, nämlich als Kind einer jüdischen Mutter. Allerdings gibt es immer wieder Menschen, die sich nicht nur für das Judentum interessieren, sondern auch als Juden leben wollen. Für diese Menschen hat die jüdische Gemeinde in Bremen jetzt einen bundesweit einzigartigen Kurs erarbeitet. In Wochenendseminaren lernen die Teilnehmer, was es heißt, jüdisch zu leben. Und dazu kommen Interessierte aus ganz Deutschland zusammen.
Die Synagoge in Bremen. Der Rabbiner steht vorne, die Gläubigen hinter ihm. Sie beten. Die Männer mit Kippa auf dem Kopf, die Frauen dahinter, durch eine Art Schleier voneinander getrennt. Eine von ihnen ist Xenia Schulz. Die 43-Jährige ist aus Hannover angereist und nimmt an dem bundesweit einmaligen Kurs teil, den der Landesrabbiner Netanel Teitelbaum in Bremen entwickelt hat, um Menschen auf die Gijur, das Konvertieren zum Judentum, vorzubereiten.
Meine Familie kommt aus Ukraine und wir haben jüdische Wurzeln, daher möchte gerne zurück.
Es war der Tod ihres Vaters, der sie dazu bewegt hat, zum Judentum zu konvertieren.
Mein Vater war ein ganzes Leben in der Wissenschaft und irgendwann kam er doch zum Gott am Ende. Ja. Und wenn man so, habe ich jetzt nachgeforscht, Geschichte meiner Eltern, meine Großeltern, die anscheinend umgebracht waren und verschwunden. Wir haben keine Unterlagen mehr und wir wissen nicht, man kann nur ahnen. Und natürlich, klar, ist es ja der Weg zurück.
Auch Louis Dijkstra nimmt an dem Lehrgang der jüdischen Gemeinde in Bremen teil. Der 31-jährige Niederländer ist vor 2 Jahren aus beruflichen Gründen nach Bremen gezogen.
Früher war ich Teil von einer Kirche. Da habe ich mir sehr lange auch nicht mehr zu Hause gefühlt. Aber ich habe das irgendwie immer noch vermisst. Und ich habe das im Judentum wieder gefunden. Und natürlich, sehr viele Freunde können das irgendwie nicht so gut verstehen. Warum will man so viele Regeln folgen? Aber ich fühle mich da sehr gut dabei.
I came here to say thank you for all the satisfaction that I see you again and again. I see how do you look, I see how do you pray, I see how do you come for Shabbat. And this is what we are working for. Thank you.
Für den Kurs an der jüdischen Gemeinde in Bremen kommen regelmäßig Rabbiner aus Israel. Sie kennen die, die hier zusammenkommen, persönlich, diskutieren mit ihnen, führen Einzelgespräche. Jüdische Gebräuche, die 613 Gebote, koscher Essen, Schabbat, Torah, alles, was wichtig ist im Judentum, all das lernen die Menschen hier. Netanel Teitelbaum, Landesrabbiner der jüdischen Gemeinde im Lande Bremen, hat das Programm zur Vorbereitung auf die Konversion entwickelt.
Das Programm bildet sich von 9 Kursen insgesamt. Wir haben heute die Möglichkeit, in eine Gruppe zu lernen. Manche haben den Wunsch, weil die Pfarrei sind oder die sind weit sind oder die sind sehr beschäftigt, dann kann man das auch per Skype machen. Dann der Lehrer, das die gewählt haben, gibt uns eine monatliche Bericht, wie viel Unterricht hat er gemacht. Und dann, wenn wir sehen, dass er das mit dem Programm durch ist, dann kann er auch mit Empfehlung vor Beidin gehen.
Beidin, das ist das Gericht in Israel, das über die Konversion zum Judentum entscheidet. Bislang haben alle Kandidatinnen und Kandidaten, die mit einer Empfehlung aus Bremen kamen, die Anerkennung in Israel bekommen. Und das ist gar nicht so einfach. Es waren rund 50. Man lässt den Abend gemeinsam ausklingen, beim Essen. Koscher zu essen, das ist die größte Herausforderung für Xenia Schulz.
In Deutschland ist es sehr schwierig, Kaschrut zu halten, zum Beispiel das Essen. Das Thema des Seminars, auch Kaschrut heute.
Die Osteopathin wird bald ihre Prüfung ablegen. Sie ist schon fast ein Jahr dabei, weiß schon sehr viel über das Judentum, kennt die Rituale und hält sich an die 613 Gebote.
Hier gibt es keine richtige Prüfung. Man wird zwar gefragt, aber es geht darum, ob man wirklich bereit ist, diese Mitzvot aufzunehmen und sie auszuführen im Leben und ob man wirklich ernst meint.
Die jüdische Gemeinde in Bremen hat einen Kurs entwickelt für Menschen, die zum Judentum konvertieren wollen, Mirjam Steger berichtete. Ende September feiern Juden in aller Welt Rosh Hashanah, das jüdische Neujahrsfest. Traditionell isst man an diesem Tag Apfelspalten mit Honig oder Kerne des Granatapfels und wünscht sich ein süßes neues Jahr. Und natürlich verschickt man gerne Karten mit Neujahrswünschen an die Familie und die Freunde. Allerdings, die passenden Grußkarten suchen Juden in Deutschland meist vergeblich. Die Frankfurter Museumskuratorin und Designerin Yael Ungar wollte sich damit nicht länger abfinden. Unter dem Namen Seven Cards hat sie eine Kollektion jüdischer Grußkarten herausgebracht.
Eine Karte zum Aufklappen, wie man sie kennt. Darauf ein grauer Granatapfel auf sanft gemustertem, naturweißen Hintergrund. Ein paar Granatapfelkerne sind angedeutet, leicht vertieft mit einer roségoldenen Folie in die Karte gestanzt. Der Granatapfel wird am jüdischen Neujahrsfest gegessen, um sich auf ein positives Jahr einzustimmen, erklärt Yael Ungar, Chefin von Seven Cards.
Man soll so viele gute Taten machen, so viele Kerne wie in einem Granatapfel drin sind. Und deswegen ist ein Granatapfel auch ein Symbol von Rosh Hashanah.
Unter dem Granatapfel der Schriftzug Shana Tova, das heißt übersetzt aus dem Hebräischen gutes Jahr. Die Designs von Yael Ungar sind modern und schlicht, denn
ich hasse kitschige Karten mit einem typischen Davidstern, alles in blau-weiß. Und ich dachte, es kann nicht sein, dass es nichts Cleanes, Modernes gibt und irgendwie was Passendes zu der Zeit.
Die Gründerin von Seven Cards aus Frankfurt war früher Raum- und Schaufenstergestalterin bei großen Modehäusern. Heute leitet sie zum Beispiel Projekte für das Jüdische Museum Frankfurt und steckt viel Zeit und Liebe in ihre Seven Cards. Auf die Idee kam sie während der Elternzeit. In den Jahren davor hatte Yael Ungar zu Rosh Hashanah immer handgemachte Karten für Freunde und Bekannte gebastelt.
Vor 4 Jahren war die Nachfrage so groß, dass ich gemerkt habe, ich komme nicht hinterher, mit der Hand alles selber zu machen. Und da war es eigentlich meine jüngere Schwester, die mir gesagt hat, komm, ja, die Nische ist da, die Leute wollen mehr, mach doch mal ein bisschen mehr. Einfach mach eine größere Auflage. Und dann habe ich gedacht, okay, ich versuche es einfach mal. Und dann habe ich in dem Jahr wirklich ein Jahr lang jede Nacht dran gesessen, um meine ersten 20 Designs zu machen und habe meine erste Kollektion gemacht.
Mit Erfolg. Inzwischen werden ihre Karten in 40 Geschäften, Buchhandlungen und Museumsshops auf der ganzen Welt verkauft. Neben Frankfurt auch in New York, London und seit neuestem sogar in Tel Aviv. Und die Auflage steigt stetig. Produziert werden die Karten in einer kleinen Druckerei in Frankfurt. Details sind der Designerin wichtig. Sie ist Perfektionistin. Lange hat sie nach Papier gesucht, auf dem der Stift nicht verschmiert, wenn man sie beschreibt.
Alle Karten haben zum Beispiel hinten auch immer einen kleinen Spruch wie Made with love to make you smile. Die Karte soll einem wirklich viel Freude bereiten. Sind alle handgestanzt?
Dafür wird für jedes Design ein gusseiserner Stempel angefertigt, um individuelle Prägungen mit roségoldenen oder silbernen Folien auf die Karten setzen zu können. Neben Karten zum jüdischen Neujahr gibt es bei Seven Cards Dankeskarten, Motive zu jüdischen Feiertagen wie Chanukka oder Bar und Bat Mitzwa. Inzwischen verkauft Yael Ungar auch Servietten, Geschenkanhänger und Wochenplaner.
Ich bin sehr stolz drauf. Ich genieße es zu sehen, wie andere Leute sich die Karten anschauen. Oder mir im Nachhinein auch manchmal, wenn sie die Servietten benutzen, mir im Nachhinein Fotos schicken, wie sie auf dem Tisch lagen und dekoriert waren. Und die sagen, der ganze Tisch sah so schön aus, dank deiner Servietten. Das sind diese Momente, wo ich denke, okay, es ist das Richtige, was ich mache.
Die Frankfurter Museumskuratorin und Designerin Yael Ungar stellt Grußkarten zu jüdischen Feiertagen her, zum Beispiel zum jüdischen Neujahrsfest Rosh Hashanah, das Juden in aller Welt am Ende dieses Monats feiern.
HR2 Kultur. Nachrichten aus der jüdischen Welt.
Erleichterte Einbürgerung. Nachfahren von Verfolgten des Nazi-Regimes können künftig leichter einen deutschen Pass erhalten.
Dies geht aus zwei Erlassen hervor, die das Bundesinnenministerium vergangenen Freitag in Kraft gesetzt hat. Die Regelung gilt insbesondere für Personen, deren Eltern oder Großeltern während des Dritten Reichs ins Ausland fliehen mussten. Neu ist, dass auch Nachfahren von Menschen, die ausreisten, bevor ihnen die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt werden konnte, einen deutschen Pass erhalten können. Dies war bislang für Menschen, die nach 1971 geboren wurden, nicht möglich. Zudem sollen auch Kinder profitieren, die vor Inkrafttreten des Grundgesetzes im Jahr 1949 geboren wurden. Diese waren bisher nicht erfasst. Wiederaufbau versäumt. Nach Einschätzung des hessischen Antisemitismusbeauftragten Uwe Becker haben es die deutschen Regierungen nach Ende des Zweiten Weltkrieges versäumt, die von den Nationalsozialisten zerstörten Synagogen wieder aufzubauen. Rückblickend betrachtet habe die deutsche Gesellschaft dadurch einen wichtigen Schritt verpasst. Becker verwies in diesem Zusammenhang auf den Wiederaufbau der Frankfurter Paulskirche, die bereits 1947 als bewusstes Zeichen des modernen und demokratischen Deutschlands wiedererrichtet wurde. Gleichermaßen hätte man auch die zerstörten Synagogen wieder aufbauen müssen, anstatt sie nach 1945 zusätzlich abzureißen. Der Wiederaufbau wäre ein deutlicheres Bekenntnis zur Zukunft des jüdischen Lebens in Deutschland gewesen, so Becker. Stadionverbot verhängt. Nach judenfeindlichen Schmährufen beim Europa-League-Spiel von Eintracht Frankfurt gegen Racing Straßburg hat der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung Felix Klein die Reaktion des Vereins gelobt. Klein sagte im hessischen Rundfunk:
Ich war schockiert, habe mich aber sehr gefreut, dass der Verein Eintracht Frankfurt sofort Konsequenzen gezogen hat, dass die Betroffenen Stadionverbote ausgesprochen bekommen haben, Kündigung der Dauerkarten. Das ist wirklich genau das richtige Signal. Ich hoffe, dass das weit sichtbar wahrgenommen wird.
Wie mehrere Eintracht-Fans berichtet hatten, war der israelische Schiedsrichter, der die Partie vergangene Woche leitete, von einzelnen Fans als Judensau beschimpft worden. Sprechchöre dieser Art habe es aber offenbar nicht gegeben.
Soweit die Nachrichten aus der jüdischen Welt.
HR2 Kultur. Jüdische Welt. Ansprache.
Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ein Zitat aus der Bibel, das sprichwörtlich geworden ist und das vermutlich so ziemlich jeder kennt und das viele geradezu für den Inbegriff von Rache und Vergeltung halten. Genau darum geht es aber nicht, sagt Daniel Neumann, der Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen, in seiner religiösen Ansprache.
Albert Einstein meinte einmal, dass ein Vorurteil schwerer zu spalten sei als ein Atom. Und in der Tat, manches Ressentiment ist einfach nicht totzukriegen. Wer kennt etwa nicht das gerne benutzte Bibelzitat »Auge um Auge«? Ob als Filmtitel oder Zeitungsüberschrift, als Einwurf in Talkshows oder beim Tischgespräch, ein jeder meint sofort zu wissen, was damit gemeint ist, nämlich kompromisslose Vergeltung oder erbarmungslose Rache. Besonders gerne wird diese Begrifflichkeit mit Blick auf die Israelis genutzt, etwa um einem zuvor von palästinensischer Seite provozierten Gegenschlag der Israelis von vornherein die moralische Berechtigung abzusprechen. Oder um ihnen Unversöhnlichkeit und Rachsucht zu unterstellen. Nicht weniger falsch und hinterhältig, wenn auch etwas aus der Mode gekommen, ist die Zuschreibung an den Gott der hebräischen Bibel, die in diesem Zusammenhang gerne ins Feld geführt wird. Er sei ein rachsüchtiger, erbarmungsloser, unbarmherziger Gott. Noch besser funktioniert das Ganze, wenn der Gott des sogenannten Alten Testaments demjenigen des Neuen Testaments gegenübergestellt wird. Hier der Gott der Rache, der Vergeltung, der Unbarmherzigkeit. Dort der Gott der Vergebung, der Liebe und der Gnade. Ich weiß nicht, wie viel Jahrtausende noch vergehen müssen, bis die Menschen die Unsinnigkeit dieser Gegenüberstellung begreifen. Geht es doch um ein und denselben Gott, den einen und einzigen. Aber sei es drum. Logik und Verstand waren seit jeher die Feinde des gepflegten Vorurteils. Oder um es mit Albert Einstein auszudrücken, ein Vorurteil ist schwerer zu spalten als ein Atom. Aber wieso eigentlich Vorurteil? Heißt es in der Tora nicht ausdrücklich Auge um Auge? Und was soll das denn sonst sein, als der Ausdruck eines Vergeltungsprinzips, das damals so grausam und unbarmherzig war wie heute? Am besten nähern wir uns dem Thema behutsam, Schritt um Schritt, oder besser Schritt für Schritt. Denn ganz so falsch ist die Annahme, dass es sich hier um ein Vergeltungsgesetz handelt, nun auch wieder nicht, wenn auch alle weiteren Assoziationen völlig falsch sind. Im zweiten Buch Moses heißt es jedenfalls, du sollst geben Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß, Brandmal um Brandmal, Wunde um Wunde, Strieme um Strieme. Und tatsächlich handelt es sich bei diesen Vorschriften historisch gesehen um eine Form des sogenannten Talionsgesetzes, also eine Form von Vergeltungsgesetzgebung. Anstatt diese allerdings zu verurteilen, ist es entscheidend, sich zu vergegenwärtigen, was diese Art von Gesetzen eigentlich beabsichtigte. Nämlich eine Begrenzung und Eindämmung der Vergeltung. Es war die Einführung eines Verhältnismäßigkeitsprinzips. Und das war außergewöhnlich. Denn in früheren Zeiten waren Blutrache, ausufernde Vergeltung und generationsübergreifende Bestrafung vollkommen normal. Wenn du meinen Sohn tötest, so töte ich deinen Sohn und obendrein deine Frau und deine Kinder. Und wenn du meine Familie tötest, dann töte ich deinen ganzen Stamm, deine ganze Sippe und wer weiß wen noch. Nicht enden wollende Blutfäden und eskalierende Gewaltkreisläufe waren nicht die Ausnahme, sondern die Regel. Und in vielen Teilen dieser Welt gilt das auch heute noch. Damals jedenfalls ging es darum, diesen Gewaltspiralen ein Ende zu machen, das ausufernde Morden zu stoppen. Dabei war die Tora nicht der erste Gesetzeskodex, der ein solches Talionsprinzip enthielt. Der ältere babylonische Kodex des Königs Hammurabi enthielt ebenfalls Regeln, die in eine ähnliche Richtung zielten. Dabei gab es allerdings einen erheblichen Unterschied. Hammurabi ging bei seinen Regeln von der Ungleichwertigkeit der Menschen aus und behandelte sie deshalb auch unterschiedlich. So war etwa ein Edelmann mehr wert als ein einfacher Bürger. Außerdem sah Hammurabis Gesetz vor, dass ein anderer als der Schuldige selbst bestraft werden konnte. Baute etwa jemand ein Haus, wobei die Tochter des Auftraggebers zu Tode kam, wurde im Gegenzug die Tochter des Hausbauers getötet und nicht der verantwortliche Hausbauer selbst. Die Tora machte Schluss mit all dem und stellte revolutionäre Prinzipien auf, die auf die Gleichheit der Menschen, auf persönlicher Verantwortlichkeit und auf Verhältnismäßigkeit und Augenmaß in der Strafzumessung setzten. Es gab kein Klassensystem. Es gab keine stellvertretende Bestrafung. Und es gab eine klare Verurteilung von Praktiken wie der Blutrache oder sonstiger unverhältnismäßiger Sanktionen. Manchmal wünschte ich mir, diejenigen, die auch heute noch Menschen wegen angeblicher Ehrverletzung oder vorgeblicher Familienschande ermorden, würden sich von dieser Gesetzgebung inspirieren lassen. Jedenfalls waren diese Vorschriften im Grunde Ausdruck von ultimativer Gerechtigkeit. Und damit waren sie nichts weniger als ein revolutionärer moralischer Fortschritt. Gleichzeitig wurden diese Vorschriften, die an mehreren Stellen der Tora aufgegriffen werden, allerdings niemals wörtlich verstanden. Denn ultimative, sprich göttliche Gerechtigkeit, kann immer nur ein Ideal sein. Eine Gerechtigkeitsvorstellung, deren Botschaft uns Leitfaden sein kann. Die in der wirklichen Welt, in der grauen Realität, in der Komplexität des Alltags allerdings nicht in dieser Form verwirklicht werden kann. Schon die Rabbiner haben deshalb an unterschiedlichen Stellen darauf aufmerksam gemacht, dass es hier nicht um körperliche Bestrafungen gehen kann, sondern dass wir es mit einem ausdifferenzierten System von Schadenersatz und Wiedergutmachung zu tun haben. Und das ergibt sich nicht nur aus dem Kontext und der Einbettung der Vorschrift. Denn auch den Rabbinern fiel natürlich auf, dass die Annäherung an das Gerechtigkeitsideal der Tora in der Realität ungewollte und ungeahnte Folgen haben kann. Deshalb wurde dieser Interpretation sogleich eine harsche Absage erteilt. Im Talmud heißt es dazu, dass wir es stattdessen mit verschiedenen Formen des Geldersatzes zu tun haben. Mit klassischem Schadenersatz, Schmerzensgeld, Heilungskosten, Ersatz für Arbeitsausfall und Entschädigung für erlittene Demütigung. Dabei solle man sich unbedingt davor hüten, der Regelung des Auge um Auge eine andere Bedeutung zuschreiben zu wollen als die des finanziellen Ausgleichs. Das könnte nämlich zu schrecklichen Folgen führen, die dem angestrebten Gerechtigkeitsprinzip vollkommen widersprechen. Würde etwa ein Einäugiger einem anderen Menschen ein Auge ausstechen, dann müsste dem Einäugigen, bei wörtlicher Auslegung, ebenfalls ein Auge ausgestochen werden. Während der andere dann allerdings immer noch mit dem verbleibenden Auge sehen könnte, wäre der einäugige Angreifer nach dem Eingriff blind. Und damit hätte eine solche Vergeltungsmaßnahme dramatische und inakzeptable Folgen. Und auch in anderen Fällen könne bei einer körperlichen Bestrafung schlicht und ergreifend nicht sichergestellt werden, dass Gleiches mit Gleichem vergolten werde. Wenn einem Übeltäter etwa die Hand oder der Fuß genommen werden müsste, da er einen anderen zuvor in solcher Weise verletzt hatte, wie könnte man dann garantieren, dass der Übeltäter bei der Operation nicht verblute oder an einer Infektion sterbe? Mit anderen Worten, eine wörtliche Auslegung des Gesetzes wurde im Judentum zu keinem Zeitpunkt angenommen oder praktiziert. Die präzise Übersetzung der Bibelstelle unterstreicht dies noch, wie auch Benno Jakobs in seinem Torah-Kommentar bemerkte. Denn genau genommen heißt es gar nicht Auge um Auge, wie oftmals zitiert wird, sondern Auge für Auge. Übersetzt man den hebräischen Originaltext noch präziser, müsste es eigentlich heißen, ein Auge anstelle eines Auges. Sprich, etwas wird genommen und hinterlässt eine Leerstelle. Und diese Leerstelle muss nun mit Ersatz gefüllt werden. Das meint aber gerade nicht, dass Gleiches mit Gleichem vergolten wird. Ganz im Gegenteil. Vielmehr muss für einen Schaden nun Ersatz geleistet werden. Es muss also etwas an die Stelle dessen treten, das verloren gegangen ist. Sprich, der Wert eines Auges für ein Auge. Manchmal braucht es für das wahre und tiefgehende Verständnis revolutionärer und zeitloser Ideen mehr als nur eine oberflächliche Betrachtung und das Wiederkäuen eingefahrener Sichtweisen. Doch auch wenn es manchmal hoffnungslos scheint, sollten keine Mühen gescheut werden, um selbst uralte Vorurteile Stück für Stück aufzubrechen. Mit Atomen ist uns dies schließlich auch gelungen. Ich wünsche Ihnen einen guten Schabbat. Shabbat Shalom.
In der monatlichen Sendung Jüdische Welt in HR2 Kultur war das eine religiöse Ansprache von Daniel Neumann, dem Direktor des Landesverbandes der jüdischen Gemeinden in Hessen. Das Manuskript dazu finden Sie bei uns im Internet bei hr2.de, wenn Sie diese Gedanken noch einmal nachlesen wollen. Die Ansprache gibt es auch als Podcast, ebenso wie die ganze Sendung Jüdische Welt. Und beide Podcasts gibt es natürlich bei hr2.de und auch zum Abonnieren bei iTunes. Und wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann zeigen Sie uns das doch gerne mit einer positiven Bewertung. Mein Name ist Lothar Bauer-Ochse. Ich danke fürs Zuhören. Hier geht es jetzt weiter mit der Klassikzeit. Ich wünsche Ihnen weiter viele anregende Radiostunden mit HR2 Kultur.